An diesem Sonntag möchte ich gerne, so in Schleifen kommen wir ja immer wieder zurück auf den ersten Petrusbrief. Ich möchte auf den ersten Petrusbrief zurückkommen und wir gehen mit verschiedenen Zugängen an diesen Brief ran. Also auf der einen Seite habe ich das schon mehrfach betont, dass der erste Petrusbrief in der damaligen Zeit vor fast 2000 Jahren sehr hoch geschätzt wurde in der frühen Kirche. Und das ist manchmal nicht so präsent in der heutigen Zeit, weil er relativ spät erst im Neuen Testament angeordnet ist. Und es gibt einen Missionswissenschaftler, und er steht damit nicht mit alleine, auf den ich in den Podcast-Reihen mehrfach Bezug genommen habe, Stefan Paas aus Amsterdam. Dort unterrichtet er, ein niederländischer Theologe. Und er sagt, möglicherweise wird der erste Petrusbrief ähnlich wichtig wie der Römerbrief für die Reformation. Also die Reformation wurde ja ausgelöst durch Entdeckungen, die Martin Luther im Römerbrief gemacht hat. Also so sagt es die Überlieferung, muss man eher dazu sagen. Die Reformation ist viel größer gewesen als nur Martin Luther. Aber damals war der Römerbrief ein Schlüsselelement, um neue Erkenntnisse in der Bibel plötzlich zu bekommen oder Dinge, die verschüttet waren, wieder zu reaktivieren. Und ganz ähnlich wird vermutet, dass der erste Petrusbrief eine extrem wichtige Rolle spielt für die heutige Zeit. Warum? Denn wir leben, inzwischen ist das, glaube ich, sehr klar, aber es wird immer offensichtlicher, in einer postchristlichen Zeit. Also wir leben in einer Zeit, wo das Christentum eher wie ein Vergangenheitsgefühl ist, wo Leute sagen, damit kann ich weniger anfangen, das bedeutet mir nicht mehr so viel. Und da muss man drüber nachdenken. Also meine Behauptung, meine These, das klingt so großspurig, so meine ich das nicht, aber mein Gedankenansatz ist immer, das Christentum wird nicht sterben, gar nicht. Also, aber bestimmte Formen, bestimmte institutionelle Formen, bestimmte Arten von Kirchenstrukturen, die werden sterben. Und dafür ist aber der Petrusbrief ein Wegweiser, was das für die Zukunft bedeuten könnte. Wie wird sich die Kirche, die christlichen Gemeinschaften verwandeln in unserem Land? Und wir sind in diesem Lernweg mit drin. Wir sind da längst nicht die Einzigen. Viele verschiedene Kirchen haben diese Fragen aktuell. Und ich versuche euch bestimmte Dinge jetzt an biblischen Texten zu zeigen. Nächsten Sonntag werden wir das nochmal weiter aufgreifen. Und ich werde voraussichtlich in zwei Sonntagen, wenn wir dann so einen Seminarsonntag haben, so einen Bibelzeltensonntag am Vormittag, möchte ich euch die Ergebnisse der neuesten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung präsentieren. Denn es gibt eine sehr breit angelegte Studie, wie sich der christliche Glaube in unserem Land entwickelt, also wie er abnimmt, in welchen Bevölkerungsschichten, in welchen Milieus er abnimmt und umgekehrt, was das dann bedeutet, wenn wir positiv diese christlichen Überzeugungen leben wollen. Ähnlich werden wir über Täufersachen uns neu Gedanken machen, weil das bringt ein sehr cooles Profil in eine christliche Gemeinschaft rein. Es gibt in England eine starke Bewegung. Es ist so etwas wie eine neutäuferische Bewegung. Also sie nimmt Inspirationen aus der Reformationszeit auf, aber nicht so rückwärts orientiert, sondern passt es für die heutige Zeit an. Und das möchte ich euch gerne dann auch weiter erklären. Also das ist der große Bogen, in dem wir uns thematisch befinden. Und das, was ich heute mit euch vorhabe, ist weniger so ein durchgängiger Vortrag, sondern das ist eher sowas wie eine Bibelarbeit. Ich möchte sehr breit durch den ersten Petrusbrief mit euch durchgehen und euch gewisse Entdeckungen zeigen, die mir helfen, mich zu orientieren. Ich habe das hier jetzt mal so genannt. Ich habe lange gesucht, welcher Titel trifft das so einigermaßen, was ich mit euch heute vorhabe. 5 Bewusstseinshaltungen für ein geordnetes Leben. Also ich hoffe, das Wort Ordnung hat für dich eher was Positives. Manche zucken ja sofort zurück, wenn man was ordnen will. Aber gemeint ist ein balanciertes Leben. Ein Leben, wo man das Gefühl hat, das ist eine balancierte Gesundheit. Und es geht nicht nur um Tätigkeiten, was du tun sollst, eine To-Do-Liste oder Aufgaben oder wie man ethisch leben soll, sondern es sind mehr Bewusstseinshaltung in verschiedenen Beziehungsfeldern. Und ich möchte 5 Felder mit euch heute durchgehen, die wir so ein bisschen interaktiv versuchen, uns dem anzunähern anhand von einer Liste von Bibelstellen, um dann Überblick zu kriegen, wie der erste Petrusbrief ein Weltbild entwirft, ein christliches Bild, wie wir in unserer Umwelt leben können. Das finde ich sehr spannend, das finde ich sehr hilfreich und ich hoffe, dass da Aspekte bei sind, die du für die heutige Zeit also inspirierend empfindest. Die verschiedenen Bezüge oder Beziehungsebenen werden deutlich, wenn man zum Beispiel diesen einen Bibelvers anguckt. 2,17, begegnet allen Menschen mit Achtung. Erste Beziehungsebene. Zweite Beziehungsebene, liebt die Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern. Also die Beziehungsebene innerhalb der christlichen Gemeinschaft. Dritte Beziehungsebene, habt Ehrfurcht vor Gott. Vierte Beziehungsebene und ehrt auch den König. Damals gab es Regionalkönige und natürlich dann auch den Kaiser. Also du hast hier innerhalb dieses einen Verses vier verschiedene Bezugsebenen. Alle Menschen, Menschen, die auch nicht an den christlichen Glauben glauben oder Bezug dazu haben, keinen Bezug zu Jesus haben. Dann die binnenchristliche Kultur, dann Ehrfurcht vor Gott und Ehrfurcht vor den irdischen Obrigkeiten. Das ist wie so eine kleine Nussschale, wo man das schon drin findet. Ich möchte mit dir fünf Beziehungsebenen durchgehen. Nicht alle, die hier stehen, sondern Beziehungsebenen, wo auch noch zwei andere Aspekte vorkommen. Nämlich der Teufel und die Sünde. Die wird auch erwähnt. Das sind natürlich jetzt theologische Begriffe, wo man sich fragt, Teufel, was meint das? Gibt es das überhaupt noch? Das möchte ich gar nicht jetzt so sehr diskutieren. Lass es uns einfach nehmen. Der Teufel ist ein Begriff für grundlegend Böses, was geschieht in unserer Welt. Dass es einen Ursprung des Bösen gibt und dass es auch die Absicht gibt, Böses zu tun, also destruktiv zu sein. Das verbinden wir jetzt mal mit dem Begriff Teufel, der in den deutschen Übersetzungen verwendet wird im ersten Petrusbrief. Der erste Petrusbrief ist ja nicht sehr lang. Man kann den in 20 bis 30 Minuten durchlesen. Und ich lese ihn jetzt immer wieder neu, wo ich sage, ich möchte ein Gesamtgefühl für diesen Brief bekommen, was er inhaltlich aussagt. Und als zweites auch zusätzlich das Stichwort Sünde. Und Sünde hat natürlich auch negativen Klang, aber es ist immer die Frage, in welchem Bezug verwendet man dieses Wort? Und das wird auch, glaube ich, ein bisschen deutlicher werden. Also hier vorne wäre noch der Bereich praktisch irdische Obrigkeit noch zusätzlich dazu, aber die lasse ich jetzt mal weg, sondern wir bleiben nur mal bei diesen fünf Aspekten. Gott, Teufel, Sünde, Gläubige und Mitmenschen, also diejenigen, die nicht jetzt im christlichen Sinne gläubig sind. Ich habe eine gemischte Liste gemacht und das bezieht sich alles auf Bibelstellen, wo Handlungen und wie gesagt, es sind zwar Handlungen, aber es sind eigentlich Bewusstseinshaltungen ausgedrückt werden. Ich greife mal was raus. Wahr reden, wahrhaftig reden. Dann ist jetzt die Aufgabe, ich werde gleich diese Zettel verteilen und wenn du mitmachen möchtest, zu zweit, zu dritt, beratet doch mal untereinander, welchen dieser fünf Beziehungsebenen würdet ihr das jeweilige Wort zuordnen? Und das kann sein, dass nicht alles jetzt richtig ist und auswendig parat ist, wie das im ersten Petrusbrief gemacht wird. Deswegen, wir nähern uns dem ein bisschen so spielerisch und gucken uns dann Bibelstellen an, ob wir Dinge ein bisschen nachsortieren müssen. Also der Punkt ist jetzt, die Aufgabe besteht darin, wenn ich jetzt hier die verschiedenen Begrifflichkeiten verteile, dass du überlegst, zu welcher dieser Beziehungsebenen wird es zugeordnet. Also wem gegenüber soll man wahr reden, wahrhaftig reden? Soll man das gegenüber der Sünde, dem Teufel, Gott, gegenüber Mitmenschen oder Gläubigen? Man kann sagen, das kann auch bei mehreren Stellen zutreffen, aber überleg für dich mal oder zu zweit, zu dritt, wo würdest du das am ehesten zuordnen? Und dann gucken wir uns das gleich mit Bibelstellen an, wie das im ersten Petrusbrief beschrieben wird. Warum mache ich das Ganze mit euch? Meine Behauptung ist, dass vieles im geistlichen Leben durcheinander geht oder nicht sich gut entwickelt, wenn man diese fünf Ebenen vermischt und durcheinander bringt. Denn jede dieser fünf Ebenen, Gott, Teufel, Sünde, Gläubige, Mitmenschen, jeder dieser fünf Ebenen erfordert eine andere Bewusstseinshaltung, wie man in guter Weise zu diesen fünf Ebenen in Beziehung steht. Bei der einen Ebene sagt man vielleicht, da grenze ich mich zu ab. Bei der anderen Ebene sage ich, da nehme ich Kontakt auf. Also zu jeder dieser fünf Beziehungsebenen steht man in Beziehung. Und wir gehen das praktisch positiv gleich durch, wie man zuordnen kann. Und dann werde ich in einem letzten Schritt dazu kommen, wo die typischen Verwechslungen entstehen. Also wie man bestimmte Dinge vermischt, vertauscht, verwechselt. Und dann kommt man theologisch, also man müsste fast sagen, in Teufelsküche. Also wenn man Dinge plötzlich verwechselt, merkt man, das passt nicht mehr. Jetzt wird es pathologisch, jetzt wird es krank, jetzt wird es verzerrt. Aber es gibt typische Verwechslungen im christlichen Leben, die du vielleicht auch in deiner Prägung drin hast, von denen es gut ist, wenn wir sie korrigieren Und wenn man für sich überlegt, eigentlich passt das nicht zu der Beziehungsebene, sondern gehört eher zu der Beziehungsebene. Das ist also mein Versuch, das ein bisschen zu beschreiben, was ich mit euch vorhabe. Und jetzt wäre der erste Schritt, das wäre super, wenn mir Leute helfen könnten, diese Zettel einfach mal so möglichst breit hier verteilen. Und du musst das nicht alleine machen, du kannst es zu zweit machen. Beratet doch miteinander, wo ihr diese Tätigkeit oder diese Bewusstseinshaltung, welcher Ebene ihr sie zuordnen würdet. So, ich gehe davon aus, es gibt erste Ideen, es gibt auch schon erste Verwechslungsideen, wie ich sie hier vorne höre, Vorschläge, wie man es alles durcheinander bringen kann. Also das testen wir doch mal ein bisschen, wirklich. Ich habe so ein spielerisches Bild dabei vor Augen. Es geht jetzt nicht richtig falsch, sondern es wäre toll, wenn jetzt einzeln nach vorne kommt und vielleicht brauchen wir einen Assistenten, eine Assistentin, die das so ein bisschen anpinnt hier. Aber wenn Leute kurz nach vorne kommen und beschreiben, wo sie es zuordnen würden. Also hier sind Pinner. Mein Bild, was ich vor Augen habe, hört mal gerade, mein Bild, was ich vor Augen habe, ist folgendermaßen. Also wir pinnen jetzt diese Begriffe außenrum. Wir pinnen praktisch die Begriffe jeweils immer außenrum geclustert, dass wir zum Schluss ein Gesamtbild haben, wie diese fünf Bereiche mit den jeweiligen Begriffen belegt werden. Wer traut sich mal, ich komme mal hier runter mit dem Mikro und zeigt mal gerade seinen Begriff und macht einen Vorschlag, wo man ihn zuordnen könnte?
So, wir hatten den Begriff abwenden und wir würden sagen, wir würden gern die Sünde abwenden.
Wir haben das Wort enthalten gehabt und haben uns gedacht, manchmal muss ich mich enthalten, um nicht irgendeiner Sünde anheimzufallen.
Also wir hatten direkt zwei Begriffe. Einmal hatten wir den Begriff dienen und man sollte ja auch Gott dienen und Mitmenschen und Gläubigen ja auch, weil Gläubige ja immer Mitmenschen sind. Das heißt, es kommt eigentlich quasi so zwischen diesen drei Bereichen. Und ja, irgendwie, ja genau, das, ich glaube, das war's. Wir merken uns einfach, dass Dienen einfach zu all drei Begriffen gehört, aus unserer Sicht. Und dann haben wir noch den Begriff Heiligen. Und man, ich glaube, wir sollten nur Gott heiligen und deswegen kommt das zu Gott.
Segnen. Wir segnen unsere Mitmenschen. Wir segnen aber auch unsere Mitgläubigen. Deswegen ist das auch etwas, was gut hier zu beiden passt, würde ich da auch in der Mitte anordnen.
Wir waren komplett verwirrt, denn das auf dem Zettel steht gastfrei sein und wir wussten nicht, was es bedeutet. Dann habe ich es gegoogelt und es bedeutet genau das Gegenteil von dem, was man denkt. Das heißt so viel wie gastfreigebig sein, also frei gegenüber Gästen, gastfreundlich und nicht frei von Gästen. Das wollten wir uns erst vornehmen als neue Tugend. Wir sind jetzt gastfrei. Nein, also Mitmenschen. Ja.
Ich hatte sich demütigen. Ich finde, man soll sich vor Gott demütigen. Nicht unbedingt vor den Mitmenschen, aber demütige Haltung ist immer was Gutes. Aber ja.
So, wir vertrauen natürlich Gott.
Wir hatten Wachen. Und das hat natürlich auch sehr viele verschiedene Aspekte. Wachsam sein muss man sozusagen gegen den Teufel, gegen die Sünde, für Mitmenschen, für Gläubige. Aber ich glaube, bei Gott passt es auch immer noch am besten. Wenn man Gott gegenüber wachsam ist, dann ergeben sich daraus die anderen Dinge. Also auch eher oben, ja, vielleicht auf der anderen Seite, Richtung Mitmensch vielleicht, aber egal.
Wir hatten den Begriff widerstehen. Und widerstehen ist für mich ganz klar Gott und dem Teufel. Sünde und dem Teufel. Freudscher Fehler.
Es gibt ja so einen schönen Spruch, der Teufel, der fürchtet nicht so sehr wie deine Seele. Also ich fürchte den Teufel, dass er mich nicht verführt.
Wir hatten Frieden suchen und wir haben erst überlegt, es könnte auch zu Mitmenschen und Gläubigen passen, haben uns dann aber doch auf Gott festgelegt.
War Reden der vorgestellte Begriff, den haben wir zu den Mitmenschen sortiert.
Und preisen wollen wir Gott.
Ja, wir müssen uns alle wahrscheinlich vor Gott verantworten, aber ich glaube, das steht ein Stück weit in der Mitte, weil sich auch der Teufel letzten Endes oder die Sünde vor Gott verantworten muss, sozusagen der Gläubige, der Mensch und Mitmensch. Also ich würde es unter, ja, darunter, unter Gott. Ja, genau, alles, was darunter ist, muss sich verantworten.
Ja, also ich finde, das ist eigentlich der furchtbarste Zettel. Abgestorben sein, das kann man natürlich nur zwischen Teufel und Sünde platzieren, aber da gibt's ja noch einen Begriff, es kann ja noch ein bisschen Leben im Körper sein. Es gibt so einen Begriff aus dem Rettungslied, das heißt das Lazarus-Syndrom. kommt ja manchmal vor, dass Leute für tot erklärt werden, aber sie leben trotzdem noch. Und das, da habe ich so ein bisschen dran, also ein bisschen Leben ist immer nicht schlecht, aber trotzdem ist das, also zwischen Teufel und Sünde, dazwischen würde ich das sagen.
So, wir haben einmal Lieben und das machen wir da so, hier so rechts, so Gott, Mitmenschen, Gläubige. Und nüchtern sein, Yannick findet nur Sünde, ich finde aber auch gegenüber dem Teufel sollte man nüchtern sein, also irgendwo da in der Mitte.
Und ich habe Unrecht erleiden und wir haben auch keine Ahnung, wie wir das zuordnen können.
Wir hatten zwei Begriffe, einmal ablegen, wahrscheinlich bezieht sich das auf Sünde und dann haben wir uns gefragt, ja, aber wir sündigen ja gar nicht, also was soll man da eigentlich ablegen? Ja, okay, also ablegen. Ja, mein neues Buch über Demut ist auch rausgekommen. Nein, okay. Gutes tun, ja, gegenüber Mitmenschen und Gläubigen, also hauptsächlich aber den Mitmenschen gegenüber Gutes tun.
25% geschätzt, ja, Trefferquote. Also ich bin ja nur ausführendes Organ hier, ja. Also ich versuche das ja nur anhand des Petrusbriefes zu vermitteln und nicht, dass ihr zum Schluss jetzt allen Zorn und Ärger auf mich richtet, wenn ich da gewisse Nachbesserungen mache. Unrecht erleiden, ja genau. Also bei Ungläubigen, das ist eine typische Verwechslung, aber da kommen wir gleich noch zu, ja. Ich finde das total spannend. Also ich hätte das aus dem Kopf auch nicht zugeordnet und ihr habt alle eure Gründe gehabt, warum ihr Dinge so zugeordnet habt, wie ihr sie zuordnet. Es geht ja um Lerneffekt und der Lerneffekt bedeutet, das gleichen wir jetzt mal, ich habe ja eine Zwischenbilanzfoto gemacht, das gleichen wir jetzt mal mit dem ersten Petrusbrief ab. Ich finde es sehr interessant, wie die Aussagen dort gemacht werden, aber es ist natürlich immer auch ein bisschen eine Frage der Übersetzung, welche Begriffe werden wie verwendet. Deswegen, also hab jetzt nicht dieses Bild 100% richtig falsch, sondern nimmt es als Anregung, vielleicht auch selbst nochmal im ersten Petrusbrief genauer nachzulesen. Ich habe jetzt Sachen rausgegriffen und ich gehe mal links rum. Also Gott, Teufel, Sünde, Gläubige, Mitmenschen. Und wir gucken mal, wie das Ganze vom ersten Petrusbrief her gesehen wird. Und das sind alles einzelne Bibelstellen. Also nichts jetzt, was ich dir versuche, mit meinen Gedanken zu sagen, sondern nur ein Abgleich mit dem biblischen Text. Erste Bibelstelle, 2,17. Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern liebt, fürchtet Gott und ehrt den König. Also das Fürchten, ich erlaube mir jetzt so ein bisschen neu zu ordnen, das Fürchten wird hier zugeordnet und weil das in der deutschen Sprache so wirklich missverständlich ist, biete ich immer eine Korrektur im Kopf an. Also ich habe heute Morgen nochmal im etymologischen Lexikon nachgeguckt, Fürchten, Ehrfurcht und das ist von der Geschichte ein schweres Wort. Was eigentlich nur zu Missverständnissen führt, wenn man denkt, man muss Angst haben vor Gott oder auch sich unterwerfen vor Gott. Aber, also nicht aber, sondern als Erklärung, was mir seit vielen Jahren hilft von der hebräischen Sprache, ist das Wort, was ins Deutsche mit fürchten übersetzt wird oder Ehrfurcht haben, bedeutet vom innersten Kern jemandem Gewicht geben. Und dann versteht man's. Es geht darum, dass du jemanden ernst nimmst. Es geht darum, dass du nicht auf Durchzug schaltest bei Gott, sondern fürchten heißt, dass du ihn ernst nimmst, dass du ihm Gewicht gibst in deinem Leben und dass du dich an ihm ausrichten möchtest. Es gibt in der deutschen Sprache leider kein gutes Wort dafür. Ehrfurcht, also es ist eigentlich die Furcht davor, dass jemand keine Ehre bekommt. Das ist auch verdreht so im Deutschen. Man denkt, man muss Angst haben, irgendwie Ehrfurcht, was bedeutet das jetzt? Es meint eigentlich von der deutschen Sprachgeschichte, dass Menschen sich darum sorgen, dass Gott nicht geehrt wird. Das heißt, du hast nicht Ehrfurcht vor Gott, sondern Ehrfurcht für Gott. Dann wird's auch klarer, auch wenn es immer noch sehr verschraubt natürlich dann ist, zu denken. Nur, also jetzt fürchtet Gott, das ist je nachdem, wie es übersetzt wird, oder ehrt Gott steht da auch. Ich würde das denn eher mit einer Wortschöpfung machen, er fürchtet Gott, damit man nicht so schnell immer ans Fürchten denkt, sondern gebt Gott die Ehre, gebt ihm Gewicht. Das finde ich hilfreich, das so vor Augen zu haben und das auch zu erklären. 3,15, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen, heiligen. Heiligen ist auch ein schwieriges deutsches Wort und heiligen bedeutet etwas herausheben, etwas besonders machen, einem besonderen Ort zuordnen, etwas schützen, weil es dir so wertvoll ist. Das bedeutet heiligen. Und das ist auch jetzt hier ja schon an der Stelle so zugeordnet worden. Ein nächster Vers, 4,11, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Preisen hier, also Gott zu loben, wenn wir heute Morgen die Anbetungszeit Lieder zusammengesungen haben, mit Liedern Gott zu ehren. Das ist nicht immer nur eine Frage, fühle ich das, was ich singe, sondern es ist auch eine Grundhaltung. Ich möchte den Schöpfer Gott ehren. Mit meinem Mund, mit meinem Leben, mit meinen Taten, wie auch immer das denn bei dir konkret aussieht. 5,5, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Auch ein bisschen vielleicht ein fremder Bibeltext, aber demütigen, sich demütigen, wird hier auch Gott zugeordnet. Auch das möchte ich kurz erklären. Eigentlich am meisten muss man erklären die Begriffe zu Gott. Die anderen verstehen sich relativ schnell, außer gastfrei. Der war echt cool. Also dachte ich, Mensch, das ist ja interessant, so drüber nachzudenken. Also die Begriffe um Gott sind alle verworren geworden in unserer Sprachgeschichte und man muss sie extra erklären. Demütigen, sich demütigen. Mir hilft das folgendermaßen, es zu verstehen. Es bedeutet, wenn du hochmütig bist, siehst du auf Menschen herunter. Die Bewusstseinshaltung ist runtergucken, wenn du hochmütig bist. Und demütig sein bedeutet nicht, sich klein machen, kriecherisch werden. Das ist überhaupt nicht die Bewusstseinshaltung. Demütig bedeutet, hochzuschauen, weil du weißt, es gibt etwas Größeres, als du es bist. Das bedeutet, sich zu demütigen. Also demütigen heißt nicht sich krümmen und sich besonders zerknirscht zeigen. So wird es in der Sprachgeschichte immer übersetzt. Sondern es ist eine Bewusstseinshaltung. Wir reden über Haltung. Eine Bewusstseinshaltung. Wenn du hochmütig bist, glaubst du, du bist groß und kannst auf andere runtersehen. Wenn du demütig bist, weißt du, du bist klein und siehst hoch zu Gott, weil Gott größer und umfassender ist. Das bedeutet, sich vor Gott zu demütigen. Das heißt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Psalm, woher mir die Hilfe kommt. Das hilft mir, das also so mir besser klarzumachen. 5,7, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist jetzt nicht direkt der Begriff, aber das ist für mich der Begriff, den ich daraus abgeleitet habe, Vertrauen. Gott zu vertrauen, alle eure Sorge werft auf ihn, er sorgt für euch. Und das waren alle Verse. Das heißt, wir haben jetzt, wenn wir weitergehen zum Teufel, wir haben hier Begriffe, die sind Gott zugeordnet worden, die aber der erste Petrusbrief nicht Gott zuordnet. Und wenn wir das mal gerade durchgehen, der Begriff Wachen wird Gott nicht zugeordnet, kommen wir gleich zu. Der Begriff Verantworten, sich vor Gott verantworten, ist okay, da sind wir aber eher im Römerbrief drin. Also, dass man sich vor Gott erklären und rechtfertigen. Okay, also ich meine, es gehörte zu den anderen zu. Aber wir gucken gleich mal, wo der, es war praktisch allen zugeordnet, oder wie? Allen außer Gott. Oh, danke für den Hinweis. Allen außer Gott. Und wir gucken gleich mal, also wo es direkt im ersten Petrusbrief zugeordnet wird. Danke für die Korrektur. Dann wird auch Frieden suchen, nicht hier in diesem Sinne Gott zugeordnet. Da sind wir auch im Römerbrief, dass man Frieden mit Gott hat. Das ist ja eine ganz starke Betonung, die völlig korrekt und richtig ist. Aber dieser Begriff wird im ersten Petrusbrief anders zugeordnet. Und damit diese 5 bleiben übrig. Also eine Bewusstseinshaltung, wo ich Gott Gewicht gebe, wo ich ihm einen besonderen Platz einräume, heiligen, fürchten, wo ich ihm vertraue, wo ich weiß, dass ich klein bin gegenüber Gott, sich demütigen und in diesem Bewusstsein auch zu leben, dass etwas Größeres da ist, als ich es bin, und ihn zu preisen, also besonders auszusprechen und zu formulieren, dass wir ihn loben. Das sind die 5 Begriffe, die jetzt zugeordnet werden im ersten Petrusbrief, wenn es um Gott geht oder Jesus als Sohn Gottes. Zum Teufel. Da gibt's andere Begriffe, die dem zugeordnet werden. 5,8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Klingt so ein bisschen bedrohlich, aber wenn man den Zusammenhang liest, finde ich, ist ein ganz toller Vers. Also ich habe vor ganz vielen Jahren da eine Predigt drüber gehört, wo jemand plötzlich jubelte und sagte, ja, das ist doch total cool, der Teufel geht umher. Er geht immer um mich herum, er greift mich gar nicht an, weil er mich nicht angreifen kann. Er geht immer nur umher. Auch so eine Deutung, wo ich sage, wäre ich nie drauf gekommen bei diesem Vers. Also freut euch, der Teufel geht umher. Ja, toll. So, also du brauchst keine Angst davor zu haben. Seid nüchtern, also widerstehen, kommen wir gleich noch zu. Wo haben wir das nüchtern sein? Hier. Hier, nüchtern sein wird dem Teufel zugeordnet und wachen wird auch dem Teufel zugeordnet. Dass wir wachsam sein sollen gegenüber dem Teufel. Es geht um Bewusstseinshaltung. Also die Nüchternheit. Manche sagen ja, oh, Christentum, das ist alles so emotional und da muss man so ein bisschen ekstatisch werden, um so richtig Gott zu erleben. Hier plötzlich geht's um Nüchternsein. Ganz nüchtern werden. Also auch in Ruhe sozusagen auch Dinge klar sehen können und wachsam zu sein. Und das Spannende ist, da werden wir gleich zu kommen, hier kommt eben auch der Begriff widerstehen vor. Direkt der nächste Vers, dem widersteht festem Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Also widerstehen, dem Teufel widerstehen, das ist auch eine Bewusstseinshaltung. Mir hilft das, wenn wir uns daran erinnern, wie beschrieben wird, dass Jesus getauft wurde. Und dann gibt es diese besondere Szene, wo der Himmel sich öffnet und der Geist Gottes als Taube herabkommt und eine Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und direkt danach geht er in die Wüste und der Teufel versucht ihn 40 Tage. Das heißt, Jesus wird den Teufel nicht los. Er kann ihn nicht hinter sich lassen. Der Teufel schleicht ihm ständig hinterher. Und die richtige Bewusstseinshaltung ist, jetzt mit meinen Worten formuliert, dass Jesus sich aus dieser Tauferfahrung und aus dem Zuspruch, du bist mein geliebter Sohn, nicht verdrängen lässt. Also er widersteht diesen inneren Infragestellungen, diesen Zweifeln. Oder dass er sich nochmal extra beweisen muss, dass er irgendwie von der Zinne des Tempels springen soll, dass er also aus Stein Brot machen soll und so weiter. Er widersteht den Einflüsterungen des Teufels. Aber er wird den Teufel nicht los. Der Teufel ist nicht abgestorben. Er ist nicht weg, sondern der Teufel, also destruktive Mächte, bleiben unser ganzes Leben bestehen. Die Frage ist, nehmen wir sie ernst? Sind wir wachsam? Sind wir nüchtern? Haben wir eine Bewusstseinshaltung zu widerstehen? Und jetzt merkt man schon, wie leicht man die Begriffe verwechseln könnte. Sollen wir Gott widerstehen und den Teufel fürchten? Nee, das ist genau die Verdrehung. Wir sollen Gott fürchten und dem Teufel widerstehen. Gehen wir weiter. Das sind jetzt nur drei Begriffe, die dem Teufel zugeordnet werden. Und damit sind wir beim Stichwort Sünde. Wie wird über Sünde geredet im ersten Petrusbrief? Dazu verschiedene Begriffe, die ja hier auch schon zugeordnet sind. Abwendend, enthalten, ablegen, abgestorben sein. Und dazu die Bibelverse. 2,1. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Der erste Petrusbrief ist sehr praktisch. Der redet nicht so ganz allgemein über Glaubensempfindungen, Glaubensgewissheiten. Er ist sehr konkret und er sagt hier, legt ab. Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede. Also das ist hier ablegen. Das steht schon beim Stichwort Sünde. Das Spannende finde ich, das Bild, wenn du etwas ablegst, ist es wie Kleidung. Also du häutest dich gewissermaßen. Etwas, was irgendwie ein bisschen sich wie deine Identität anfühlt, also wie du dich anziehst, wie du aussiehst, wie du aussehen möchtest, legst du als etwas Altes ab, wie schmutzige Kleidung, legst du es ab, um etwas Neues anzuziehen. Das ist so spannend, weil es ist ein Prozess, der von innen her Altes hinter sich lässt, in eine neue Lebensphase eintritt. Das ist nicht die Bewusstseinshaltung, einfach nur zu vertrauen oder einfach nur Gott zu loben. Also bei Gott ja, aber in Bezug auf Sünde funktioniert das so nicht. Einfach vertrauen, dass sie weggeht. Irgendwie erledigt sich das schon mit der Zeit. Sondern es ist eine Bewusstseinshaltung des Ablegens, des Hinter-sich-Lassens. Es das Abschließen und sagen, es beginnt etwas Neues. Es ist eine andere innere Haltung, die man dazu einnimmt. Das heißt also hier beim Stichwort Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede heißt, ich möchte so nicht mehr reden. Ich möchte nicht mehr bösartig sein. Ich möchte nicht mehr bösartig reden. Ich möchte nicht mehr heuchlerisch auftreten. Und man kann das hinter sich lassen. Es verändert sich nicht automatisch, sondern man lässt es aktiv hinter sich, indem man es nicht mehr tut. Und dazu kommen auch die anderen Verse dazu. Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, 2,11, und die gegen die Seele streiten. Also auch enthalten ist etwas hinter sich lassen. etwas nicht mehr benutzen oder verwenden. Und ein weiterer Vers, 2,24, damit wir den Sünden abgestorben sind und der Gerechtigkeit leben. Da kommt jetzt das Wort abgestorben. Und das ist wirklich spannend. Für mich ist da wirklich mein großer theologischer Held Wolfram Kopfermann, den ich ja immer wieder erwähne, weil ihm das so ausgesprochen wichtig ist, dass er sagt, aus der Reformationszeit hat sich unglücklicherweise etwas verlängert, was gar nicht so ursprünglich für Martin Luther gemeint war. Und man kennt es in der Kurzformel, jeden Tag neu muss der Sünder in mir drin ertränkt werden. Der alte Mensch muss ertränkt werden, der alte Adam muss ertränkt werden. Und Wolfram Kopfermann hat so eindringlich betont, er sagt, er muss nicht jeden Tag ertränkt werden. Er ist schon längst tot. Und wenn man Römer 6 liest, dann steht da, haltet den alten Menschen für tot und lebt im Neuen. Also es geht nicht darum, dass etwas getötet werden muss in dir drin. Du musst auch nicht gegen dich kämpfen. Da haben wir eine neue Verwechslung. Beim Teufel muss man Widerstand leisten. Bei der Sünde geht's nicht um Widerstand zu leisten. Du gibst sündigen Verhalten viel zu viel Aufmerksamkeit, wenn du damit kämpfst. Das war jetzt ganz schnell, aber nochmal. Du gibst sündigen Verhalten viel zu viel Aufmerksamkeit, wenn du immer damit kämpfen willst. Du lässt es einfach beiseite. Du ignorierst es. Du sagtest, das gehört nicht mehr zu mir. Die Bewusstseinshaltung sagt, diese Art von Verhalten ist nicht mehr meine Identität. Es ist gestorben für mich. Und das ist total spannend. Bei Sünde geht es sehr drastisch. Wirklich, es ist tot. Es ist gestorben. Die Formulierung von Wolfram Kopfermann ist, es ist wie eine wandelnde Leiche. Und wir müssen Sünde wie eine wandelnde Leiche, also den alten Menschen als Wurzel, sage ich mal, von sündigem Verhalten, wie eine wandelnde Leiche behandeln. Sie tut noch so, als wäre sie lebendig, aber in Christus ist der alte Mensch bereits gekreuzigt. Das ist eine geistliche Wahrheit, die vielfältig aus meiner Sicht verloren gegangen ist. Und wenn man das nicht weiß, kämpft man gegen innere sündige Verhalten oder macht sich Selbstvorwürfe, Schuldvorwürfe. Aber der Punkt ist vielmehr darin, dass man in dem lebt, was in Christus bereits geschehen ist. Und dann passen auch diese Begriffe. Man legt etwas Altes ab, man wendet sich ab, man behandelt es wie abgestorben. Hier auch nochmal 3,11, er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes und suche Frieden und jage ihm nach. Also man wendet sich vom Bösen ab, man kämpft nicht mit dem Bösen, sondern man sagt, ich mach da nicht mit. Mein Leben wird das Böse nicht fördern. Mit meinem Leben möchte ich nicht Böses kultivieren. Man wendet sich ab. Indem du gegen Böses kämpfst, wird es nur stärker. Das ist eine Bewusstseinshaltung, die wichtig ist, für sich klar zu bekommen. Indem man gegen Negatives und Böses kämpft, gibt man ihm Energie. Man raubt ihm die Energie, indem man es anfängt zu ignorieren und hinter sich zu lassen. Das finde ich sehr spannend, wie das im ersten Petrusbrief deutlich gemacht wird. Ich nehme mal das Abgestorben hier ein bisschen noch weiter so zur Seite, dass das hier nochmal stärker zugeordnet ist. Damit kommen wir zu den Gläubigen. Ist euch aufgefallen, dass kein einzelner Begriff bei den Gläubigen steht? Also die anderen Begriffe stehen da irgendwie auch, aber kein Begriff wurde explizit bei den Gläubigen zugeordnet. Keine Ahnung, ob das irgendwas bedeutet. Vielleicht ist das ein Zeichen davon, dass wir nicht mehr so genau verstehen, was eigentlich eine christliche Gemeinschaft ist, was sie ausmacht. Keine Ahnung, finde ich interessant, weiter darüber nachzudenken. Also betrifft mich ja genauso. Es gibt drei Begriffe, die ausdrücklich zugeordnet werden, den Mitgläubigen. Und das ist Folgendes. 1,22, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Es gibt das auch noch an späterer Stelle, die Betonung zu lieben. Und natürlich stimmt das, dass man Liebe Gott zuordnet, dass man Liebe den Mitmenschen zuordnet, aber der Begriff, einander zu lieben, wird ausdrücklich im ersten Petrusbrief beim Bereich Gläubigen zugeordnet. Das finde ich spannend, denn die Frage ist ja immer, was meint man mit lieben? Im Deutschen meint der Begriff alles und nichts irgendwie so. Hier ist was Konkretes gemeint. Lieben hat vom hebräischen Hintergrund, geht es um aktive gegenseitige Hilfe. Also lieben nicht einfach als Gefühl, ich finde dich nett oder so, sondern es ist etwas Gegenseitiges und es ist etwas, was den anderen aufbaut und ihm hilft auf seinem Weg. Und das macht man gegenseitig. Also, dass man gegenseitig untereinander beständig liebt. Und Liebe ist Das ist so schwer in der deutschen Sprache klarzukriegen. Liebe hat nichts mit Sympathie oder Gefühl zu tun, sondern Liebe hat was mit, ich möchte diesem Menschen Raum geben und ich freue mich daran, wenn er sich gut entwickelt. Es ist eine ganz aktive Unterstützung, die gegenseitig geschieht. Dieser Begriff seid gastfrei, 4.9, kommt auch explizit in Bezug auf Gläubige vor. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Offenbar kann man da murren, wo man denkt, ja, muss nicht so sein. Also kann ich gut nachvollziehen, wo man sagt, Privatbereich möchte man nicht so. Deswegen vielen Dank an alle Leute, die Häuser öffnen, wo Zellgruppen stattfinden, wo Midi-Sonntage stattfinden. Und ich möchte aber drüber hinausgehen. Also vordergründig denkt man bei gastfrei an konkrete Wohnungen oder Häuser, die geöffnet werden, wo Leute zu Gast sind. Aber es ist eine mentale Haltung. Das finde ich spannend, wieder darüber nachzudenken. Mentale Haltung heißt, gastfrei zu sein bedeutet, dass du Raum machst. Dass du Menschen Raum machst in deinem Bewusstsein. Dass du Raum in deinem Herzen hast für andere. Dass du nicht dich selbst nur siehst oder deinen Vorteil, sondern dass du Menschen in dir drin Raum gibst, Interesse zeigst, von ihnen gerne wissen möchtest, wie es ihnen geht. Und das finde ich auch spannend. Das wird explizit in dem Bereich Gläubige zugeordnet, gastfrei zu sein. Also jetzt mit meiner erweiterten Beschreibung, Menschen in sich drin Raum zu geben, das Herz zu öffnen für andere Menschen, nicht nur oberflächlich miteinander in Kontakt zu sein. Und der erste Petrusbrief scheint da richtig Wert drauf zu legen, weil er sagt, das ist keine Selbstverständlichkeit. Also man kann eine Art von oberflächlicher Gemeinschaft sein, aber wirklich, und ich rede immer über Bewusstseinshaltung und ich spreche von mir auch. Also ich finde, es ist leicht, sich einzuigeln und sagen, mir reicht mein eigenes Leben, wozu muss ich noch Interesse an anderen haben? Ich finde, das ist immer leicht. Aber es ist wirklich eine Öffnung des Bewusstseins zu sagen, mich interessiert, wie geht es dem Kind, wie geht es dem Jugendlichen, wie geht es dem Erwachsenen. Und dass man mit offen ist für das, auch für Infos, die man bekommt, nicht einfach aus Neugierde, sondern um gegenseitig sich Raum zu geben, weil nur so wächst eine Gemeinschaft. Und es gibt einen dritten Aspekt bei Gläubigen, dient einander. Also dienen auch völlig korrekt, wir dienen Gott, wir dienen den Mitmenschen, wir dienen nicht dem Teufel und der Sünde. Aber dienen wird hier auch in Bezug auf einander explizit den Gläubigen zugeordnet. Dass sie einander dienen, und da ist, wenn wir den Korintherbrief nehmen, ist das Bild des Leibes dahinter von Paulus, dass man verschiedene Körperteile hat, die sich gegenseitig ergänzen und einander dienen. Auch das wird in verschiedenen Briefen beschrieben, es ist ein gegenseitiges Unterordnen. Nicht bestimmte hilfsbereite Leute dienen immer den anderen und die anderen lassen sich bedienen, sondern es ist ein gegenseitiges Dienen. Das sind drei Bereiche, die hier kommen. Und jetzt kommen wir ganz zum Schluss zu dem Bereich Mitmenschen. Ich habe es ursprünglich andere genannt, also weil natürlich auch Gläubige Mitmenschen sind, aber andere klingt wieder so ausgrenzend oder irgendwie so. Ich habe es heute Morgen nochmal schnell umbenannt. Mitmenschen. Alles, was wir jetzt noch hier übrig haben, wird allen Mitmenschen zugeordnet, auch Menschen, die eben nicht in unserem Sinne gläubig sind. Das ist spannend, was da zum Schluss nämlich mal rauskommt. 3.9 ist eine ganz starke Passage im dritten Kapitel. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Und dieses Segnen ist etwas, was ausdrücklich den Mitmenschen zugeordnet wird. Natürlich sollen wir auch Gläubige segnen. Es gibt auch Bibelstellen, wo man Gott segnet. Aber der Punkt ist folgendes. Warum wird es den Mitmenschen zugeordnet? Was ist Segnen? Segnen ist eine einseitige Bewusstseinshaltung, wo du jemanden wohlwollend gegenübertrittst, ohne zu kalkulieren, ob du irgendwas zurückbekommst. Segnen ist also gewissermaßen das Energiefeld des Guten auszubreiten, ohne dass du weißt, wird es eine Resonanz geben. Bei Gläubigen wird das Gegenseitige betont, gegenseitig lieben, gegenseitig gastfrei sein, gegenseitig dienen. Aber hier bei Mitmenschen ist die Bewusstseinshaltung, du möchtest Gutes leben, selbst wenn andere es nicht nachvollziehen können. Und dann fügt sich der Kreis zusammen und dann wird es auch stimmig. Also segnen, 3.10, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, Zitat aus Psalm 34, meine ich, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Also wahrhaftig sein, wahr reden, kommt hier genauso vor. Mitmenschen wahrhaftig sein. Aber wir sagen, ja, aber das gilt auch für Christen. Ja, unbedingt gilt das für Christen. Das ist so selbstverständlich, dass man es nicht betonen muss. Aber auch gegenüber Menschen, die dich vielleicht schlecht behandeln, dass du den inneren Wert behältst, wahrhaftig zu sein und nicht Böses zu reden. 3,11, er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes und suche Frieden und jage ihm nach. Auch das stimmt natürlich. Also Gutes tun stand hier sowieso, aber auch Frieden suchen betrifft den gesamten Bereich. Hier wird es nochmal explizit allen Menschen zugeordnet, auch insbesondere Menschen, die nicht friedfertig sind. Paulus schreibt das so ganz praktisch an einer Stelle. Er sagt, solange es an euch liegt, haltet Frieden untereinander. Also man kann nicht mit jedem Menschen in Frieden leben, wenn die andere Person es permanent verweigert. Und trotzdem soll Frieden gesucht werden, dass Frieden angestrebt wird. Sogar hier steht danach, dass man dem Frieden nachjagt. 3,14, und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Das war ja das, was nicht zugeordnet werden konnte, Unrecht erleiden. Und das gehört auch in diesen Bereich säkulare Umwelt. Es könnte sein, dass deine Mitmenschen dich wirklich ungerecht behandeln und wo du einen inneren Reflex hast, dich wehren zu wollen. Und natürlich gibt es bestimmte Rechtssituationen, wo man sich wehren muss. Das gehört zu unserer Gesellschaft dazu. Aber permanent den Reflex, sich immer rechtfertigen zu müssen, wird hier was anderes gesagt. Wird gesagt, halte es auch mal aus, dass du ungerecht behandelt wurdest. Und das finde ich auch spannend, weil das entspricht nun überhaupt nicht, also meiner oder vielleicht auch deiner Intuition nicht. Aber das ist das, interessant, dass wir es nicht zuordnen konnten, was ein bisschen unangenehm ist beim ersten Petrusbrief, aber wo er die Gläubigen drauf vorbereitet und sagt, denkt nicht, dass ihr für euren Glauben Zustimmung nur bekommen wird oder Desinteresse ist ja auch noch relativ harmlos, aber ihr werdet sogar aktive Feindschaft erleben. Und ein weiterer Vers noch, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann. Spannend, vor Gott verantworten, das ist eher die Gerichtsperspektive. Aber hier geht es darum, dass wir für unseren Lebensstil Verantwortung übernehmen und bereit sind, das zu erklären, wenn jemand es wissen will. Vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Damit haben wir eine ein bisschen andere Zuordnung noch. Und wie gesagt, es war jetzt nicht richtig und falsch, sondern das ist jetzt die Zuordnung des ersten Petrusbriefes, die ein bisschen dabei helfen kann, wie man was ordnet von den Bewusstseinshaltungen. Und vieles ist eben schon kurz zur Sprache gekommen. Kurz nochmal zum Schluss so ein Überblick. Typische Vertauschung. Also natürlich kann man vertauschen, dass man Gott widersteht und dem Teufel fürchtet. Und die Bibel sagt, nein, fürchte den Teufel nicht, fürchte auch nicht andere Menschen. Wenn du jemandem Gewicht gibst und wirklich merkst, da musst du drauf achten, dann geht es um Gott. Also in diesem Sinne, im positiven Sinne, fürchten, ehrfürchten. Eine typische Verwechslung ist, dass man Teufel und Sünde verwechselt. Dass man sagt, ah, dem Teufel, den ignoriere ich einfach und gegen die Sünde kämpfe ich. Aber umgekehrt ist es richtig. Dem Teufel musst du widerstehen und die Sünde sollst du anfangen, eher zu ignorieren und abzuschwächen. Drittens, Menschen als böse behandeln und mit dem Teufel Frieden suchen. Also denn, denkt man hier, oh, die Menschen, die produzieren mir irgendwas was Doofes und die bekämpfe ich als böse. Und den Teufel, das klingt jetzt so absurd, mit dem Teufel Frieden suchen, aber es gibt ganz viele psychologische Richtungen, die das Böse integrieren wollen. Und das muss man reflektieren. Manches Böse kann man nicht integrieren. Es ist destruktiv. Und es kann Heilungsprozesse geben, aber wir auch jetzt gerade in den letzten 2-3 Jahren weltpolitisch haben in unserem Kulturkreis wieder neu verstanden, es gibt Böses. Und man kann nicht mit allem freundlich reden. Das ist eine bittere Erfahrung, die man auch persönlich für sich einzeln machen kann. Manchmal wird es sogar schlimmer, wenn du mit bestimmten Prozessen miteinander drüber redest und dann verstehst du noch mehr, wie gegeneinander bestimmte Dynamiken ablaufen. Aber es geht nicht um Menschen, die böse sind, sondern es geht um destruktive Dynamiken, die böse sind. Viertens, der Sünde mehr Gewicht geben, also immer mit der Sünde kämpfen, anstelle Gott zu preisen. Also nicht der Sünde so viel aufmerksam geben, wo du denkst, ich bin aber auch blöd, ich bin aber auch bescheuert, sondern Gott für seine Gnade und Vergebung danken. Also den Fokus darauf lenken. Das ist auch total wichtig, um geistlich sich zu sortieren. Und zum Schluss fünftens, nicht das weltliche Lieben, und Gläubige erleiden, also das wäre so eine typische Verwechslung, sondern zu sagen, nein, es kann sein, dass ich im weltlichen Umfeld Nachteile habe, aber es geht darum, Gläubige zu lieben. Das heißt nicht, dass man mit jedem sofort irgendwie super sympathisch ist, aber es geht um das in Christus sein, dass wir in Christus uns als Brüder und Schwestern sehen und merken, die eigentliche Verbindungslinie ist nicht Sympathie, sondern es ist das Verbundensein in Christus. Damit haben wir wirklich einen Riesenbogen gemacht und ich hoffe, dich fordert das heraus, dich spornt das an, den ersten Petrusbrief mal im Zusammenhang zu lesen. Wie gesagt, er ist nicht lang, man kann ihn wirklich zügig im Zusammenhang durchlesen und nochmal mit einem besonderen Auge darauf zu gucken, wie die verschiedenen Passagen beschrieben werden. Ganz zum Schluss habe ich euch so ein kleines Mitgebsel vorbereitet. Ich habe 12 verschiedene Bibelverse aus dem ersten Petrusbrief genommen und da bräuchte ich gerade nochmal einen Assistenten, eine Assistentin. Verteilt doch einfach mal oder machst du es einfach mal, dass jeder so einen Vers bekommen kann, weil viele, viele Verse habe ich hier jetzt genannt, aber ein Vers, den du für dich einfach so mitnehmen kannst und dir in die Hosentasche stecken kannst, dass man da so einen Fokus drauf legt und vielleicht inspiriert dich der Vers heute Morgen aus dem ersten Petrusbrief. Und diejenigen, die schon den Vers haben, ihr könnt gerne mal eurem Nachbarn den nochmal zeigen, wenn ihr möchtet, dass man sieht, wie unterschiedlich auch die Verse sind. Und mit diesen ganzen vielen Gedanken, lass uns doch zusammen aufstehen, um den Segen Gottes bitten und nimm diesen Vers mit für dich. Danke, Jesus, für einfach biblische Texte, die uns leiten, anleiten, Orientierung geben, auch ordnen manches, dass wir in einer guten Balance leben können. Hilf uns, diese verschiedenen Bewusstseinshaltungen auseinanderzuhalten, dass wir so in richtiger Weise uns dem zuordnen können. Und ich bete darum, Herr, geistliches Wachstum für uns einzeln, für unsere Gruppe, gegenseitige Offenheit und Vertrautheit mit dir im guten Sinne auf dem Weg zu sein und auch sprachfähig zu sein, es anderen zu erklären, wenn es drauf ankommt. Danke, Jesus. Danke für diesen Sonntag und für alle Inspirationen aus deinem Wort. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.